So, vielen Dank. Ich bin Neil. Dieser Vortrag heute Abend geht eigentlich um ein philosophisches Thema, so Privatheit. Aber ich bin kein Philosoph vom Beruf her. Eigentlich arbeite ich als Softwareentwickler tagsüber. Ich arbeite an GNU-PG, was die meisten von euch wahrscheinlich kennt. Und deswegen ist Privatheit mir eigentlich sehr wichtig. Und man muss das manchmal so verteidigen. Warum ist Privatheit wichtig? Und in der linken Szene sagen viele Leute, ja, jeder hat irgendetwas zu verbergen. Ne? Weil alle sagen, ja, es ist mir egal, wenn die BND oder NSA halt ein paar Nachtbilder von mir sieht. Stört mich nicht. Ist nicht mein Nachbar. Nicht Leute, die mich eigentlich kennen. Und wenn man argumentiert, ja, aber man hat doch irgendetwas, was man verstecken will. Das ist doch total wichtig. Aber wenn man so anfängt, dann verliert man. Man kann eigentlich den gegenüber nicht überzeugen, dass Privatheit sehr wichtig ist. Mindestens meiner Erfahrung nach so 95% der Zeit. Man braucht andere Argumente. Und heute Abend will ich euch eine Idee geben, also halt meine Idee von Privatheit vermitteln. Diese Idee stammt nicht unbedingt von mir, aber ich habe dann halt viele Bücher gelesen und Berichte und das für mich so ein bisschen zusammengefasst. Und ich denke, es ist eine Idee, was halt viele teilen. Aber mehr als was eigentlich Privatheit ist, ist, wie man das am besten verteidigt. Und am Ende dieses Vortrages würde ich dann auch ein paar Ideen geben, wie man Privatheit besser in der Welt verteidigen kann, als zu sagen, dass man tatsächlich etwas zu verbergen hat. Ich begrüße Fragen während des Vortrages. Aber da es kein technisches Vortrag ist, will ich dann große Diskussionen bis zum Ende halten. Also natürlich, wenn ich was sage und er versteht das nicht, und das passiert wahrscheinlich, weil ich kein Muttersprachler bin, dann frag gerne und ich versuche das besser aufzuklären. Aber diese großen Fragen bitte zum Ende halten. Also was genau ist Privatheit? Also ich denke, jeder hat denn das Gefühl, dass es hat irgendetwas mit Geheimhaltung zu tun. Aber ist Privatheit gleich Geheimhaltung? Es gibt eine Frau, eine Philosophin, sie heißt Celia Bock. Sie hat viele Gedanken über Geheimhaltung gemacht und ein Buch, was über 300 Seiten beinhaltet, geschrieben und hat so ganz lange Sätze, die sehr kompliziert sind. Und ich habe auch nicht alles verstanden, aber ich habe es gelesen. Und sie sagt, dass Geheimhaltung ist etwas, was man absichtlich versteckt. Na, es gibt diese Absicht dahinter. Und es gibt unterschiedliche Aspekte der Geheimhaltung. Man kennt das denn aus der Religion, dass es gibt einige Zeremonien, die sehr geheim sind und nur bestimmte Leute haben Zugang dazu. Aber auch zu Hause, vielleicht mit dem Partner. Man hat Sex im Schlafzimmer, aber nicht auf der Straße. Warum nicht auf der Straße? Ist das vielleicht nur, weil man das nicht darf? Oder weil man das nicht will? Es ist irgendwie doch privat. Diese Intimität ist etwas Privates. Ne? Und manchmal ist man einfach schweigsam. Man sagt gar nichts. Es gibt Leute, die dann eine Eid ablegen. Die sagen gar nichts. Und getarntes Vorgehen, Verstohlenheit, Täuschung, alle diese Sachen, die haben irgendetwas mit Geheimhaltung zu tun. Also wir sehen schon, dass es gibt diese unterschiedlichen Aspekte und Privatheit ist nur ein Aspekt davon. Und was auch interessant ist, ist Geheimhaltung ist etwas Neutrales. Es ist weder wertvoll noch wertlos. Beziehungsweise es kann wertvoll sein, aber es kann auch wertlos sein. Es kann negativ, neutral oder positiv sein. Und es ist nicht unbedingt beschämend. Also ein paar Beispiele von Sachen, die man geheim halten will. Also ein Klogang, ne? Dass man hat ein Tor, man geht, man versteckt sich irgendwie. Jeder weiß, dass man aufs Klo geht, ne? Also das versteckt man nicht. Aber den Inhalt, irgendwie braucht man halt dieses Ort für sich selbst. Die meisten Leute wollen das einfach nicht in der Öffentlichkeit machen. Und was ist mit Übungen? Zum Beispiel Tanzübungen. Seit 3 Jahren gehe ich einmal in der Woche tanzen, beziehungsweise eine Tanzübung. Das ist was sehr Privates. Ja, da ist der Lehrer, ich gehe mit meiner Frau, der Lehrer sieht, wie schlecht ich tanze, obwohl ich schon seit 3 Jahren dahin gehe, fast jede Woche. Und ich sag euch jetzt, ich gehe jetzt tanzen, ich habe Tanzübungen. Aber ich bin jetzt nicht bereit, hier auf der Bühne zu stehen und für euch zu tanzen. Ich halte das dann halt geheim. Ich schäme mich quasi davor, dass ich das nicht gut kann. Obwohl ich 3 Jahre daran bin, zu üben. Also, das will man halt nicht unbedingt teilen. Und lass uns denn Wahlgeheimnis nehmen. Wahlgeheimnis, ist das etwas Privates? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es ist etwas nicht Negatives, ne? Es hat keine negative Konnotation. Und man schämt sich auch nicht dafür, dass man halt gewählt hat. Missbrauch ist natürlich was sehr Negatives. Als Gesellschaft wollen wir das einfach nicht haben. Viele Aspekte und ohne Wertschätzung muss man Geheimhaltung betrachten. Also wir sehen, dass Geheimhaltung etwas anderes ist als Privatheit. Also dann müssen wir fragen, was ist denn die Privatheit? Und die Privatheit, das würde ich denn euch jetzt vorlesen, ist die Kontrolle über wie man gesehen wird und was man preisgibt. Und das ist sehr wichtig, ne? Es geht um Kontrolle. Es geht um das, was in sich drin ist, die Gedanken. Und Privatheit ist, ob man diese Gedanken teilt oder nicht. Ob man sich auf der Bühne steht oder nicht. Also wie kontrollieren wir das? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von Privatheit. Also wir kontrollieren, wenn wir unsere Daten preisgeben oder unsere Ideen. Nicht irgendwie die Regierung, nicht die Eltern. Also wenn wir beobachtet wird, wir treten dann auf die Bühne, genau wie ich denn hier jetzt bin. Also jeder von uns. Und wir ziehen eine Maske an. Und diese Maske ist, wie wir gesehen sein wollen. Das kennt irgendwie jeder. Auch wenn man das Gefühl hat, dass man immer echt ist. Es stimmt nicht, ne? Man ist nicht immer echt. Man ist selten echt. Auch zu sich selbst. Und das ist nicht unbedingt was Schlimmes. Weil wir wollen alle eigentlich was Besseres sein, als wir sind. Nur indem wir glauben, dass wir gut sind, schaffen wir es auch, besser zu werden. Aber wenn wir in die Arbeit gehen, dann schlüpfen wir in eine Rolle. Und diese Rolle ist dann anderes, als wenn wir zu Hause sind, mit Familie. Und es ist wiederum anderes, als wenn man unter Freunde ist oder in der Kneipe. Die meisten von uns wahrscheinlich, diese Rollen, die sind sehr ähnlich. Aber es kann sein, dass diese Rollen in Konflikt stehen. Zum Beispiel, wenn man in der Arbeit ist, ist man sehr hart. Man lässt nichts durch. Aber zu Hause ist man sehr zart. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Masken inkompatibel sind. Das heißt, dass wenn man eine Feier haben würde, würde man diese zwei Gruppen von Leuten nicht einladen, weil man kann nicht gleichzeitig diese beiden Masken tragen. Und dann würde die eine Gruppe sehen, der verhält sich aber komisch, ne? Und die Erwartungen ändern sich. Also diese Masken sind sehr wichtig. Die erlauben uns, in diese Rolle zu schlüpfen. Die verbergen unsere Schwächen. Und auch die Stellen, wo wir verwundbar sind. Aber es ist auch sehr anstrengend, solche Masken zu tragen. Und manchmal kann es sehr anstrengend sein. Manchmal auch nicht. Es braucht Konzentration. Das heißt, dass um diese perfekte Maske zu tragen, sodass derjenige gegenüber man sich so betrachtet, wie man sich das wünscht, muss man viel Energie investieren. Und dann hat man keine Energie übrig, um was anderes zu machen. Ich habe hier ein Zitat von Sartre aus Das Sein und das Nix. Und ich würde euch das jetzt vorlesen, weil ich finde das sehr wichtig, beziehungsweise es zeigt sehr, was ich jetzt meine. Der aufmerksam will, seine Augen auf den Lehrer starrend, seine Ohren weit offen, so erschöpft er sich in der von ihm gespielte Rolle, dass er nichts hört. Das heißt, dass wenn du in der Uni sitzt und du versuchst, der perfekte Student zu sein, dann hast du verloren. Du hast nichts mitbekommen wahrscheinlich. Beziehungsweise du hast etwas verpasst mindestens. Und es ist der Student, der manchmal so links oben in der Ecke guckt und ein bisschen träumt, der eigentlich das meiste mitbekommt. Weil dieser Student, der kann auf das Wesentliche eigentlich konzentrieren. Und es ist nur, wenn wir diese Maske fallen lassen, wenn wir uns verwundbar machen, weil der Gegenüber glaubt nicht mehr, dass wir den guten Student sind. Beziehungsweise nicht der Chef, der die Macht hat. Nur dann, wenn wir die Maske wirklich fallen lassen, können wir uns auf das Inhalt konzentrieren. Und es ist interessant zu sehen, dass in der Tat, es gibt ein ganz leichtes Beispiel davon. Jeder, der eine große Firma kennt, weiß, dass es gibt Mitarbeiter, die an den Inhalt irgendwie arbeiten. Die Leute, die das Software schreiben. Die Leute, die den Zug bauen. Aber es ist selten in einer großen Firma, dass genau diese Leute sind auch das Gesicht der Firma. Eigentlich stellt man Leute an, die das Gesicht der Firma sind und wenig Ahnung von dem Inhalt haben. Na, vielleicht haben die ein bisschen Ahnung, aber die arbeiten nicht am Inhalt. Die geben das dann halt nur weiter. Und ich finde das ein sehr starker Beweis, dass man diese zwei Sachen nicht gleichzeitig gut machen kann. Man kann entweder eins oder das andere. Also wir haben halt diese Privatheit. Und wenn wir diese Maske fallen lassen, wir machen das, wenn wir alleine sind zum Beispiel. Aber warum stoßen andere Leute gegen unsere Privatheit? Warum dürfen wir keine Privatheit haben? Es stemmt auf der einen Seite aus Neugier. Man ist einfach neugierig. Was passiert hinter geschlossenen Toren? Was sind das für Geräusche, was ich höre? Ich will sehen. Das ist was ganz Natürliches eigentlich. Man will auch indirekt erleben. Deswegen gibt es so quasi Boulevardpress, wo man über andere Promis oder über Promis liest, ne? Und dann man kennt, die scheiden sich schön, ne? Also auch die Promis sind nicht perfekt. Oder die haben Probleme wie ich. Oder wenn man Geld hat, was macht man denn? Man geht irgendwo hin auf den Strand und guckt mal, wie schön die aussehen. Man erlebt indirekt, was man selbst nicht erleben kann. Aber es gibt auch was anderes, und das ist denn, um soziale Normen aufzuzwingen. Unsere Gesellschaft hat soziale Normen, die wichtig sind. Also ich will nicht sagen, dass wir keine sozialen Normen haben sollen. Also ich bin gegen Missbrauch. Man soll nicht erlauben, dass man zum Beispiel Pädophilie, das geht ja gar nicht. Das ist eine Norm, was aufrecht erstehen soll. Und wie wissen wir, dass man dass etwas, was Privates, wenn etwas Privates passiert, also in einer privates Umgebung passiert, wie wissen wir, dass das okay ist? Ne, weil wir sehen das dann nicht, das ist privat. Wie können wir sicher sein? Wir können nur sicher sein, indem wir zum Beispiel kontrollieren, ne? Genau wie in der Bahn. Manchmal guckt man dann da rein. Ja, sieht alles gut aus. Man hat gestempelt. Dankeschön. Gute Fahrt. Eine Möglichkeit, Kontrolle. Oder man kann einfach Vertrauen haben. Vertrauen ist natürlich gut, ne? Aber von wem braucht man eigentlich diesen Vertrauen? Na, von dem, die das Macht haben. Von den Eltern. Von den Nachbarn, die durch das Fenster gucken wollen, um zu kontrollieren, dass alles denn halt richtig abläuft. Also von das Establishment, die Machthaber, die entscheiden, was akzeptabel ist und was nicht. Also es ist interessant denn, dass wenn man diese Vertrauen braucht, und dieses Vertrauen wird durch das Establishment gegeben oder geschenkt. Denn wer hat denn eigentlich dieses Vertrauen? Also Leute aus dem Establishment. Das bedeutet, dass unterdrückte Gruppen haben weniger Privatheit. Man hat dieses Vertrauen einfach nicht. Wir vertrauen die Schwarzen weniger, mindestens in den Staaten. Matt Mitchell von Crypto Harlem, der ist relativ bekannt, der leitet den Crypto Partys. Und der hat beobachtet, dass in Harlem es gibt viel mehr Überwachung als New York City. Also richtig viel. Und in den letzten Jahren ist die Kriminalität in Harlem gesunken. Und zwar deutlich. Und man liest das auch in den Zeitungen. Und die Polizei, die sind ganz stolz. Yay! Die Kriminalität in Harlem ist gesunken. Die Regierung sagt, jawohl, das ist toll. Hier ist mehr Geld, mach weiter. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte, weil die andere Hälfte ist, dass auch in New York City ist die Kriminalität gesunken, wo man nicht so doll überwacht wird. Und es war genauso viel. Also was hat diese Überwachung gebracht? Also es hat wahrscheinlich nicht die Kriminalität gesunken. Also können wir Privatheit haben ohne Vertrauen? Ja, das geht auch. Es ist möglich, Privatheit zu haben ohne Vertrauen, aber dafür brauchen wir Geheimhaltung. Aber jeder weiß, wer ein Geheimnis hat, dass ein geteiltes Geheimnis keine Geheimnis mehr ist. Stell dir vor, dass du musstest jedes Mal, wenn du jedes Mal aufs Toilette gehen musstest, du musstest geheimlich machen. Das geht ja gar nicht. Jedes Mal heimlich aufs Toilette. Unmöglich. Irgendwann, irgendwo wirst du entdeckt. Geheimhaltung ist sehr anstrengend. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dass jeder Privatheit verdient hat. Aber es ist etwas, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen als Gesellschaft, wer unser Vertrauen gewinnt und wer nicht. Weil wir wollen natürlich Missbrauch unterdrücken. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass Leute Privatheit haben. Aber was genau ist Privatheit? Also wie sieht es denn aus? Also es gibt Alan Weston, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Privacy and Freedom. Das hat er in der 60er geschrieben. Sein super Buch. Der erste Teil ist so ungefähr 100 Seiten lang und ich würde sagen, es lohnt sich, das zu lesen, weil es ist dann so schön geschrieben, warum Privatheit wichtig ist und wozu wir das brauchen. Und Alan Weston hat 4 Aspekte der Privatheit identifiziert. Und ich habe die hier aufgelistet und ich würde gleich dann alle ein bisschen anschauen. Also das erste ist Ungestörtheit. Das heißt, dass man ist alleine. Und zwar ganz. Man wird nicht beobachtet. Naja, vielleicht von den Tieren, aber nicht von Menschen. Man ist alleine irgendwo. Vielleicht im Wald. Vielleicht in den eigenen Zimmer. Aber da ist keiner. Das heißt, dass es gibt keine Verhaltungserwartungen. Keine guckt zu, man braucht keine Maske zu tragen, außer für sich selbst. Das ist Privatheit pur. Aber es ist nicht die einzige Form der Privatheit. Auch Intimität bietet Privatheit an. Wenn ich mit meinem Partner bin, oder unter Freunden, oder mit Mitstreiter, habe ich auch eine bestimmte Menge an Privatheit. Es stimmt, dass ich eine Maske trage, aber nicht desto trotz. Es ist nicht so anstrengend, als wenn ich zum Beispiel vor meinem Professor stehe, oder vor meinem Chef, oder von jemandem, der Macht über mich hat, und wo ich nicht erlauben will, dass derjenige sieht, wo ich schwach bin. Ich kann mich verletzlich machen gegenüber meinem Partner. Ich kann meine Träume erzählen, ohne Angst zu haben, dass sie die lächerlich findet. Ich kann auch gegen bestimmte soziale Normen stoßen, ohne große Probleme. Ich kann in der Nase bohren und sie sagt ja gar nichts. Er sagt ja auch nichts, ne? Aber das würde man nicht unbedingt in einem guten Restaurant machen. Da sind soziale Normen, das gehört sich nicht. Aber zu Hause, ich kann meine Füße auf dem Tisch tun, da sagt keiner was. Dritte Form von Privatheit, das ist sehr interessant, Anonymität. Man ist irgendwo in der Öffentlichkeit, in der Stadt, in einer anderen Stadt, wo man wohnt. Man ist zum Beispiel in Heidelberg, wo man sonst selten war. Man hat keine Bekannte. Man sitzt irgendwo in einer Kneipe. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass jemand reinkommt, den man sich kennt. Man kann eine andere Maske anziehen. Man kann das denn ausprobieren, wie das ist, denn so witzig zu sein, weil normalerweise ist man sehr zurückhaltend. Aber heute, vielleicht will ich versuchen, dann so der Freundliche zu spielen. Und wenn das nicht klappt, wenn das irgendwie so peinlich ist, man fühlt sich nicht wohl, dann geht man. Und diese Leute, die da waren, die haben vielleicht immer noch diese Erinnerung an der komische Typ, der so der Clown gespielt hat an diesem Abend. Aber die haben keine Macht über mich. Ich gehe nach Hause, die haben meine Telefonnummer nicht, die kennen vielleicht meine Vorname und sonst nichts. Die haben keine Macht über mich. Und solange die Sozialnormen, wogegen ich stoße, nicht so wichtig sind, sagt keiner was. Die Polizei würde nicht gerufen. Die würden mich maximal vielleicht rausschmeißen. Aber auch das ist dann eher unwahrscheinlich. Also wenn man anonym unterwegs ist, man kann die eigene Maske aussuchen. Und das ist eine sehr schöne Freiheit, was die meisten Leute eigentlich selten ausnutzen. Und es gibt ein Erlebnis, was viele Leute vielleicht gehabt hat. Man sitzt zum Beispiel in der Kneipe, man trinkt sein Bier, alleine, vielleicht wartet man auf Freunde. Und da kommt ein wildfremder Mensch, setzt sich neben sich und fängt an zu erzählen. Eine sehr, sehr, sehr intime Geschichte. Seine Frau hat ihn gerade verlassen. Die Tochter hat irgendetwas gemacht und der Sohn was anderes. Und sein Leben, oje, oje. Eine ganz schlimme Geschichte. Warum erzählt diesen Mensch mehr sowas? Etwas, was so intim ist. Was er sonst keiner aus seinem Bekanntenkreis erzählen würde. Naja, er erzählt mir das, weil ich keine langfristige Macht über ihn habe. Das heißt, wenn er geht, meine Macht über ihn ist weg. Ich kann ihm in dem Moment sagen, dass ich finde es scheiße, wie er sich verhalten hat. Aber in einer Stunde, alles, was ich gesagt habe, hat keine Bedeutung mehr in seinem Leben. Wenn er das nicht will. Ich kann nicht mit seiner Frau reden, ich kann auch nicht mit den Kindern. Also man findet auch diese Intimität in der Anonymität. Das letzte Aspekt der Privatheit ist Zurückhaltung. Es ist eine psychologische Grenze. Und das passiert, indem andere Leute das ausblenden, was die sehen. Ich habe ein Weilchen in England gewohnt und es war ein sehr interessantes Erlebnis. Also ich komme nicht aus England, ich komme aus den Staaten. Und England ist dann ein Land, wo die Leute sehr, sehr zurückhaltend sind. Und eines Tages saß ich mit meiner jetzigen Frau beim Essen und wir hatten ein paar Bekannten mit uns. Und wir hatten Guacamole und wir haben das dann halt gegessen. Und dann irgendwann haben wir gesagt zu einem, willst du auch was davon? Und plötzlich so, ach Guacamole, ich liebe Guacamole, ach. Und er hat Geschichten von Guacamole erzählt. Es war was sehr Komisches damals. Also deswegen ist diese Geschichte auch mit mir geblieben. Und ich habe es damals wirklich nicht verstanden. Aber er hat diese Guacamole, was mitten im Tisch war, was ich mit meiner Frau geteilt habe, quasi gar nicht gesehen. Nur als ich darauf gezeigt habe und ihm erlaubt, das zu sehen, hat er was dazu gesagt. Also der war sehr zurückhaltend. Das war was für uns, das war privat. Und bis wir ihm erlaubt haben, auch was davon zu haben, hat er das völlig ignoriert. Aber auch hier in Deutschland oder in den Staaten und sonst wo, macht man das. Also nicht vielleicht mit Guacamole, was auf dem Tisch ist. Ne? Man vielleicht fragt nach, so kann ich auch ein bisschen was haben? Ne? Das ist eine riesige Portion. Ja klar. Aber man sitzt irgendwo und man dreht quasi den Rücken. Man sieht, dass jemand da ein Buch liest. Man will ihn nicht unterbrechen. Es ist noch ein bisschen extremer in England. Und diese Form von Privatheit, was sehr wichtig ist, ist eine Form, was sehr viel Einwilligung braucht. Man muss wirklich weggucken, obwohl man das dann sieht. Und man findet es am stärksten in Gesellschaften, wo man wenig Platz hat. Und das stimmt, in England traditionell hat man halt weniger Platz als zum Beispiel in Deutschland. Und warum wird diese Zurückhaltung respektiert? Also warum kann ich erwarten, dass wenn ich hier sitze und irgendwie was Komisches mache, was vielleicht nicht die Normen unbedingt entspricht. Warum schaut ihr denn halt einfach alle weg und keiner sagt was? Weil man wünscht das auch für sich selbst. Auf der einen Seite, aber auch um Scham zu verstecken. Und wenn ich zu Hause bin und meine Kinder zum Beispiel singen, alleine in ihrem Zimmer, ich höre das natürlich, ne? Aber ich will nicht jeden Tag kommentieren, ich finde, dass du hast große Fortschritte gemacht oder heute war es dann total schlimm. Dann fühlen sie sich beobachtet. Die haben keine Privatheit, ne? Ich tue so, als ob ich nicht gehört habe, dass die singen geübt haben. Weil wenn die denken, dass ich das bewerte, dann üben die nicht mehr. Jedes Mal, wenn die üben würden, würden die auf der Bühne stehen. Die würden sich die Fehler nicht erlauben, die sonst machen, um sich zu verbessern. Um sich zu verbessern, muss man dann halt diese Fehler machen. Aber wenn man auf der Bühne steht, will man halt keine Fehler machen. Also was sind die Kernideen von Privatheit? Also es gibt irgendwie diese sozialen Normen und Erwartungen. Es gibt so Schutz und Freiheit gleichzeitig. Kontrolle über sich selbst. Und es hat viel mit Vertrauen zu tun. Und warum brauchen wir Privatheit? Also wieder Alan Weston. Es gibt vier wichtige Gründe, warum wir diese Privatheit brauchen. Eins, es geht um Eigenverantwortlichkeit. Zwei, emotionale Entlastung. Drei, Selbstevaluierung. Und vier, geschützte Kommunikation. Also was ist eigentlich Eigenverantwortlichkeit? Also ohne Freiheit gibt es keine Individuen. Wir brauchen Zeit zu experimentieren. Meine Kinder müssen alleine singen, die müssen alleine üben, um wirklich zu singen. Ohne Konsequenz. Ohne diese Wertschätzung von mir. Ich darf auch nicht sagen, du hast heute gut gemacht. Das ist auch zu viel. Da habe ich die Privatheit verletzt. Also wir müssen was verstecken, so dass wir uns entwickeln können. Sonst haben die anderen zu viel Macht über uns. Es geht auch um emotionale Entlastung. Wir schlüpfen in diese Rollen. Wir tragen eine Maske. Aber wenn wir Privatheit haben, da können wir die Maske fallen lassen, mindestens teilweise. Man kann sich selbst sein. Mehr oder weniger. Wir können gegen diese sozialen Normen stoßen, die man sonst in der Gesellschaft nicht machen würde. Man kann sich ohne Konsequenzen sich beschweren. Mein Chef heute, was für ein Arschloch, kann ich meiner Frau sagen. Aber in der Öffentlichkeit würde ich das nie sagen. Und natürlich kann man auch trauen, was ganz wichtig ist. Selbstevaluierung. Wie kann ich überlegen, wer ich bin? Ich brauche diese Privatheit, um zu überlegen, was für ein Mensch will ich sein oder werden. Wir müssen diese Information irgendwie bearbeiten. Wir müssen alleine sein, um kreativer zu sein. Also die meisten Leute kennen wahrscheinlich Geschichten von Schriftstellern, die sich zurückgezogen haben für einen Monat oder zwei Monate und nur dann konnten die dann halt richtig schreiben oder die große Ideen gehabt haben. Genau in dem Moment, wo man wirklich Privatheit hat, da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man kreativ ist. Und für uns natürlich, was wir alle kennen, ist geschützte Kommunikation. Aber ich meine natürlich nicht nur verschlüsselte Nachrichten, aber auch diese mündliche Kommunikation. Weil unsere Kommunikation ist normalerweise nie die ganze Wahrheit. Ne? Vielleicht heute Abend kommt er zu mir und er sagt, hey, dein Vortrag war super. Und eigentlich denkt er, ja, der Vortrag war vielleicht okay, ne? So ein 3 von 10. 3,5. Aber er wollte mich nicht verletzen. Also er sei ganz freundlich. Ne? Also diese Form der Kommunikation ist dann immer, man kann das nicht wirklich vertrauen. Er sei fremd, er wollte vielleicht was von mir, er wollte mich nicht verletzen, also er sei nett. Die Wahrheit braucht Vertrauen und es braucht besonders viel Vertrauen bei fremden Leuten. Auch beim Arzt und auch bei den Freunden und beim Partner. Also ich hoffe, dass ich habe vermittelt, dass Privatheit ist aus vielerlei Gründen wichtig. Also wir brauchen Privatheit, um uns selbst zu sein. Ohne Privatheit, es geht einfach nicht. Wir sind wie Sartres Student, der so fixiert auf Student sein, dass er vergessen hat, Student zu sein. Der sieht nur so aus. Der trägt diese dicke Maske. Wir müssen unsere Maske fallen lassen, um uns selbst zu entwickeln. Also, diese Privatheit geht um Information über sich selbst, wie man das mit der Welt teilt und die Kontrolle darüber. Und das ist natürlich sehr eng verbunden mit Datenschutz. Ich gebe meine Daten preis, meine persönliche Information preis. Ich teile das mit einer Firma, mit jemandem. Was können die denn tun, wenn die diese Daten haben? Also was kann ein Unbekannter machen? Die können uns vielleicht beobachten beim Masturbieren, wenn die irgendwelche Viren auf unser Laptop installiert haben und unsere Webcam anschalten können. Ist das denn so schlimm? Derjenige ist ganz unbekannt. Wenn ich nichts davon wusste und nie was davon erfahren würde, wie würde mich das verletzen? Quasi gar nicht, weil ich weiß nichts davon. Ich bin dadurch nicht verletzt. Und was passiert, wenn ein Unbekannter weiß, was ich gekauft habe? Heute habe ich Salat, Avocado gekauft, ein paar Tomaten, ich habe auch Nüsse gekauft, Cola. Was können die damit machen? Ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn jemand meine Hoffnungen kennt, meine Träume? Was können die damit machen? Wie können die uns schaden? Also in der Regel, diese Information schadet uns nicht. Die wollen uns eigentlich gar nicht verletzen. Ne? Also wenn die BND oder NSA Daten über uns sammelt, die gehen nicht direkt zu meiner Frau und sagen, dass ich bin fremdgegangen. Ne? Also die halten das für sich selbst mindestens 99,9999% der Zeit. Die machen mit den Daten gar nichts. Naja, vielleicht gibt es so ein paar Leute, die das dann angucken, weil ich dann auch schön bin. Vielleicht auch nicht. Es hat den Vorteil, dass wenn die diese Daten haben und das auswerten können, dann können die doch die Terroristen finden. Vielleicht. Aber das schadet mich nicht. Also ich habe nichts wirklich zu verbergen. Die Daten, die ich preisgebe, geht an fremde Leute, die nichts mit mir zu tun haben. Diese Leute haben in der Regel keine Macht über mich. Die können mich nicht verletzen. Und die wollen das auch nicht. Also ist Datenschutz irgendwie trotzdem wichtig? Es gibt ein sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Es heißt Nothing to Hide bei Daniel Solov. Und er sagt, es gibt 4 Gründe, warum Datenschutz sehr, sehr wichtig ist. Es geht um Aggregation, Ausgrenzung, Zweitverwendung und Verzerrung. Also was ist Aggregation? Also wenn man Daten kombiniert, ich nehme zum Beispiel, ich kaufe ein Buch bei Amazon über Krebs. In dem Moment weiß Amazon gar nichts, ob ich Krebs habe. Vielleicht interessiere ich mich einfach für Krebs, weil ich dann halt Student bin. Vielleicht ein Bekannter von mir hat Krebs. Und deswegen will ich mich in diesem Thema versenken. Es gibt vielerlei Gründe. Aber wenn ich gleichzeitig eine Perücke bei Amazon kaufe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wahrscheinlich ich Krebs habe. Ich habe ein Buch und eine Perücke gekauft. Warum würde man halt beide Sachen kaufen? Naja, nur wenn man Krebs hat. Wahrscheinlich. Das ist ein sehr starkes Zeichen dafür, auf jeden Fall. Man kann auch rausfinden, wenn eine Frau schwanger ist, anhand ihrer Einkäufe. Wir wissen zum Beispiel vor einigen Jahren, dass Target, was eine große Laden ist wie DM oder sowas, die wollten denn unbedingt Frauen finden, die schwanger sind. Weil wenn man denn Frauen lockt, einzukaufen bei denen, während die schwanger sind, dann bleiben die auch sehr langfristig Kunden. Die wollen dann halt Windeln kaufen und alles, was halt drumherum geht. Also die haben ein paar Leute auf dieses Problem gesetzt und die haben ganz viel Daten ausgewertet und die waren dann super erfolgreich. Und in eines Tages kam, also und was haben die damit gemacht? Ne? Natürlich haben die dann halt Werbung geschickt zu Hause. Ne? Also komm jetzt rein, kaufe Windeln, 50% reduziert mit diesem Gutschein und alles anderes. Denn eines Tages kam ein Mann in einem Target rein und er hat gesagt, wie können Sie meine Tochter sowas schicken? Sie ist 17 Jahre alt und sie soll jetzt Windeln kaufen. Und derjenige, der im Laden dafür zuständig war, diese Beschwerde entgegenzunehmen, der hat sich dann entschuldigt und gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie das denn halt hätte passieren können. Der Mann ist dann nach Hause gegangen und 2 Wochen später kam er wieder in den Laden und dieses Mal hat er sich entschuldigt. Entschuldigung, dass ich so ein Arschloch war, aber in der Tat ist meine Tochter schwanger. Ich wusste einfach nichts davon. Sie hat es noch nicht verraten. Ja, das ist natürlich eine ziemlich peinliche Sache. Und Target hat sich sein Verhalten sofort geändert. Aber die große Frage ist, wie? Jetzt, die schicken halt nicht nur Gutscheine für Windeln, sondern gleichzeitig schicken die dann Gutscheine für Getränke. Also es ist zwar gezielt, 2 von 4 Seiten gehen um Babysachen, aber die anderen 2 Seiten, die sind ganz neutral. Und dann weiß man nicht oder weiß anderen nicht, dass man diese gezielte Werbung bekam. Also sehr interessanter Fall und die haben das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit rausgefunden. Man soll so ein bisschen Angst haben. Und was ist, wenn man ein bisschen telefoniert, weil man eine Abtreibung braucht? Kann man auch rausfinden. Man ruft bei der Mutter an, um 2 Uhr morgens oder bei der Freundin, dann bei der Ärztin, noch ein paar Anrufe. Und anhand von dieser Information ist es wahrscheinlich, dass die Frau eine Abtreibung braucht. Noch ein Beispiel von Aggregation. ist vor ein paar Jahren in Boston gab es eine Bombenattentat. Und diejenigen, die das gemacht haben, die haben einen Hochdruck... Kochtopf. Ja, Kochtopf, danke. Benutzt. Das war an einem Rucksack. Ne? Und dann irgendwo in New York City, da war eine Frau, die brauchte so einen Kochtopf. Und der Sohn, der war ein News-Junkie, also der hat ganz viel gelesen über diese Attentat. Und der Mann hat genau an dem Tag auch nach einem Rucksack gesucht. Und dann am nächsten Tag kam die FBI klopfen. Und die wollten wissen, ob die vorhatten, eine Bombe zu bauen. Und die Frau war natürlich sehr überrascht. Sie hat gemeint, nein, sie hat nicht vor, eine Bombe zu bauen. Warum fragen die denn? Ja, und irgendwann hat es sich ergeben, dass durch diese drei Sachen haben die gedacht, dass vielleicht die wollten dann diese Attentat nachmachen. Wenn man so viel Daten hat und auch eine Wahrscheinlichkeit hat von 99,99999%, dass man recht hat, dass jemand das nicht gemacht hat, das heißt immer noch, dass man zum Beispiel 200 Leute in den Staaten hat, die das wahrscheinlich, also an diese unterschiedlichen Sachen, diese Konstellation von Ereignisse anpassen, also dazu passen. Also man muss sehr vorsichtig sein und wir wissen, dass die FBI und NSA und die meisten Regierungen, die sind einfach nicht so vorsichtig. Ausgrenzung. Was passiert, wenn man nicht weiß, wie die Daten über sich selbst benutzt wird? Ich habe das dann halt preisgegeben, habe das an Yahoo gegeben zum Beispiel, weil ich wollte dann halt mich ein E-Mail-Konto besorgen. Und was machen die mit diesen Daten? Naja, die geben das direkt weiter an der NSA, ne? Das ist jetzt mittlerweile sehr bekannt. Ich habe das nie erlaubt. Die haben das einfach gemacht. Und das spricht auch gegen die Benutzerbedingungen. Also ich habe nicht erwartet, oder Datenschutz. Also ich habe nicht erwartet, also wenn man das liest, dann würde man das nicht erwarten. Und das größte Problem bei dieser Ausgrenzung ist nicht, dass so andere Parteien an uns Daten kommen oder man hat das irgendwie anderes verwendet als versprochen, ist, dass man Fehler nicht korrigieren kann. Zum Beispiel, es gibt diese Terror-Watchlist. Letztes Jahr, diese Terror-Watchlist hat ungefähr 2,5 Millionen Einträge. Da sind ganz schön viel. Wer darf diese Liste anschauen? Keiner. Also mindestens nicht Leute außerhalb der Regierung. Also wenn du Probleme im Flughafen hast, warum hast du diese Probleme? Das weißt du nicht. Du kannst vielleicht fragen, bin ich auf dieser Liste? Aber die sagen, das dürfen wir nicht verraten. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht hast du einfach einen Namen, was sehr ähnlich ist zu jemandem, der verdächtig ist. Ja, da hast du verloren. Es gibt niemanden, zu dem du gehen kannst und sagen, hör mal, also das Problem ist einfach so da in diesem anderen Bundesland, da ist dieser Typ, ne? Du weißt gar nicht, was das Problem ist. Du weißt gar nicht, dass du auf dieser Liste stehst. Du hast verloren. Und Zweitverwertung. Also Daten würden für einen anderen Zweck benutzt als angegeben. Also das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Und das beste Beispiel ist natürlich, dass Wenn es ein Datenpannen gibt, zum Beispiel in 2016, Adult Friend Finder, das ist so ein großes Sozialnetzwerk von Männern, die Sex suchen. Und Männer und Bots, die Sex suchen. Und da war irgendwie 412 Millionen Konten erbeutet. Und bei Yahoo auch letztes Jahr war es 1 Milliarde Konten. Und wenn eine Firma wie Yahoo ihre Daten nicht schützen können, dann wie kann ich erwarten, dass Real das macht? Oder irgendwelche andere Firma? Diese Daten, die wir preisgeben, ist quasi eine Zeitbombe. Irgendwann würden die dann weitergegeben. Es ist nicht eine Frage von ob, aber wann. Das passiert einfach. Und viel schneller, als man denkt. Verzierung. Was passiert, wenn ich nur eine bestimmte, wenn ich eine Datenbank habe, zum Beispiel? Und in diese Datenbank, ich habe eine Tabelle und ich habe dann so bestimmte Spalten. Ne? Und ich will Daten, weil ich zum Beispiel die NSA bin, weil ich für die NSA arbeite. Ich sammle halt Daten. Ich muss diese Daten irgendwie in diese Tabelle kriegen. Es passt nicht perfekt. Also ich muss das dann so ein bisschen ändern, sodass das dann in die vorgegebenen Spalten passt. Es spiegelt nicht mehr wirklich die Wahrheit. Oder da sind Sachen, die fehlen. Es gibt keine Spalten davor. Das kann nicht gespeichert werden. Da ist nur die Hälfte der Geschichte. Und was passiert, wenn man gezielt angegriffen wird? Google hat so viel Informationen über uns. Die wissen ganz genau, dass für 142 Tage habe ich nach einem asiatischen Restaurant in Heidelberg gesucht. Das weiß ich selbst nicht mehr, dass es genau für 142 Tage war. Die wissen auch, dass heute Abend, ich bin hier in Köln, bei C4. Die wissen sogar, dass ich einen Vortrag halte. Das würde ich vielleicht nicht vergessen. Aber in 2 Jahren würde ich nicht mehr genau wissen, an welchem Tag das war. Vielleicht sogar in welchem Jahr. Und jemand, der was Böses von mir will, der kann halt ein paar Ereignisse rauspflücken und eine eigene Geschichte daraus machen. Und da stehe ich ganz dumm da. Wie kann ich mich verteidigen? Ich habe über mich selbst nicht ein Zehntel so viel Information, wie Google oder die NSA über mich hat. Die haben Beweise, dass an bestimmten Tagen ich was gemacht habe, was gekauft habe. Ich kann das nicht mehr widerlegen. Ich kann auch nicht beweisen, dass ich was anderes an einem anderen Tag gekauft habe. Was passiert in diesem Bild? Sieht nicht gut aus, oder? Aber vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Diesen Soldat in der Mitte, der kriegt Wasser. Der kriegt Schutz eigentlich. Im ersten Bild haben wir vielleicht gedacht, der Soldat will diesen Mann da auf dem Boden gleich hinrichten. Aber nein, der bietet ihm nur Schutz. Wenn wir nur die Hälfte der Information haben, sieht die Geschichte vielleicht ganz anders aus. Jetzt will ich ein kleines Video zeigen. Ich will das, aber es geht nicht. Also ich würde sagen, es bleibt bei Wollen erstmal.
event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on.
So. Da haben wir drei Perspektive gesehen. Und jedes Mal haben wir ein anderes Eindruck bekommen. So. So, das ist ganz schlimm eigentlich, was man alles machen kann mit ein bisschen Daten. Wenn man nur eine andere Perspektive zeigt, plötzlich hat man einen ganz anderen Eindruck. Wo ist die Wahrheit? Also wie können wir das zusammenfassen? Also am Anfang habe ich gesagt, dass Privatheit Selbstbestimmung ist und dass Privatheit sehr wichtig ist aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe auch versucht zu zeigen, dass ohne Privatheit sind wir nur Roboter. Wir können uns selbst nicht weiterentwickeln. Aber Privatheit kann missbraucht werden. Zum Beispiel zu Hause. Ein Vater kann ein Kind missbrauchen. Und er erlaubt keine rein. Keiner darf denn das sehen. Keiner geht denn da rein. Er will das denn halt verstecken. Er sagt, dass sein Zuhause sein Reich ist. Keiner darf gucken. Respektieren das denn alle? Wie können wir prüfen, dass es okay ist, was er macht? Haben wir Vertrauen? Irgendwie, obwohl wir Privatheit wollen, brauchen wir trotzdem ein bisschen Kontrolle, um solche Fälle zu unterbinden. Der Grund, weswegen man Datenschutz will, ist nicht, mindestens für die meisten Leute, es ist nicht, weil die was zu verstecken haben. Die meisten Leute haben eigentlich nichts zu verstecken. Die haben recht. Es gibt andere Gründe. Es gibt diese Zerrung. Aggregation, alles, was mit dem Privatdata passieren kann. Da sind ganz schlimme Dinge, die tatsächlich passieren. Und das haben wir gesehen anhand von dieser Adult Friend Finder Geschichte gesehen von Yahoo. Das trifft wahrscheinlich, also ein solcher Fall trifft wahrscheinlich jeder in diesem Raum und jeder, der irgendetwas irgendwann mal im Internet unterwegs war. Wir müssen vermitteln, dass Daten missbraucht sein kann. Es geht nicht darum, dass man die Daten, dass man was verstecken will, sondern was alles passieren kann, wenn diese Daten falsch ausgewertet werden, missbraucht werden. Und wenn wir das, die Masse wirklich vermitteln können, dann würden die auch Privatheit schützen. Die würden auch Privatheit wollen. Die würden auf unserer Seite sein. Und wenn wir sagen, dass Privatheit wichtig ist, die würden uns sogar Recht geben. Also mit solchen Argumenten kann man gewinnen. Und ich denke, die meisten von euch, ihr schätzt Privatheit und ihr habt genau das gleiche Problem wie ich oder das Problem, was ich hatte, Nämlich, dass ich habe versucht zu vermitteln, warum Privatheit wichtig war. Und er verliert ständig. Und ich hoffe, dass ich habe heute Abend euch ein paar Werkzeuge gegeben oder ein paar Argumente gegeben, sodass er auch erklären könnt, warum Privatheit wichtig ist und was alles passieren kann, wenn man seine Privatdaten preisgibt. So.
Sehr schöne Zusammenfassung, finde ich. Also auch ein anderer Blick, ne, der wirklich in dieser Argumentation.
Nimmst du das Mikrofon?
Sorry. Eine sehr schöne Zusammenfassung, auch gerade diesen anderen Blick, der hilft in der Argumentation. Na, das ist auch mein Problem. Stellst du das online, dass ich es verwenden kann?
Ja, ich denke, es gibt ein Video davon und die Folien würde ich dann auch online tun. Und danke.
Ja, auch von mir. Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Zuerst mal zur Anmerkung, kannst du gerade mal auf die Folie gehen, wo du gesagt hast, dass der Einzelne kein Problem hat, wenn ein Geheimdienst die Daten kennt? Mein Gedanke ist ein wenig, dass die Demokratie nur funktionieren kann, wenn das Volk der Souverän ist. In dem Moment, wo eine Institution wie ein Geheimdienst Macht über Individuen, über Politiker hat, schadet es. Weil dann kann keine Geheimdienstkontrolle mehr funktionieren und wir können in eine Art Polizeistaat geraten. Also deshalb würde ich den Geheimdienst an der Stelle ein wenig außen vor lassen. Und die Frage, die ich noch habe, ist, unterscheidest du zwischen Privatheit und informationeller Selbstbestimmung?
Also ich würde sagen, dass Privatheit ist quasi informationelle Selbstbestimmung, weil es geht darum, was man mit den eigenen Daten preisgibt. Aber es ist interessant, weil Privatheit hat auch Grenzen. Zum Beispiel, Promis haben weniger Privatheit oder weniger Recht auf Privatheit als normale Menschen. Und warum ist das? Naja, für den Schauspieler ist mir erstmal egal, aber für den Politiker ist es denn eigentlich sehr wichtig, dass wir was über diese Mensch wissen. Wie er sich privat verhält. Also ich will nicht sagen, dass man dann alles verraten muss. Aber wenn das irgendwie einen Einblick gibt, wie diesen Mensch uns regieren wird, dann ist das doch eigentlich keine private Information mehr, sondern etwas, was das Volk braucht oder wissen soll. Also es gibt Grenzen der Privatheit. Und für deine Anmerkung, also ich habe versucht, erstmal was Konservatives darzustellen. Also ich versuche hier jetzt die Argumente, die ich höre, zusammenzufassen. Die Leute sagen, dass es denen egal ist, dass die NSA ihre Daten hat. Dass die NSA nichts mit den Daten machen kann. Dass die NSA keine Macht über die hat, weil die haben nichts gemacht. Also nichts Böses. Das sind die Argumente, die man häufig hört, mindestens ich. Und man muss sagen, dass die Leute in der Regel haben mehr oder weniger Recht. Die Fälle, die wir kennen, also die Probleme mit Privatheit, die stammen nicht direkt von dieser Datensammlung von der NSA. Es ist dann andere Sachen, wenn die Daten außer Kontrolle gerät. Und eventuell diese Aggregation und Verzierung, diese Probleme treffen eher so Firmen. Und der Grund, weswegen ich das erwähne letztendlich, ist, dass ich will sagen, ja, wir müssen einfach anderes argumentieren, um die normale Leute zu überzeugen, dass die sollen Privatheit schätzen. Und ich denke, wir können die nicht so gut erreichen, wenn wir tief in die Details gehen, sondern wir müssen zeigen, dass es tatsächlich Probleme gibt, die diese Leute im Alltag betreffen. Und dann würden die dann vielleicht nochmal überlegen, bevor die eine Payback-Karte nutzen. Das ist schon etwas. Und wenn die Leute anfangen, diese Privatheit zu schätzen, dann können wir diese kompliziertere Argumentation auch vorlegen. Also ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist, ich will nur diese Argumentation steuern in eine andere Richtung. Ja.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Habe ich jetzt auch nicht so erwartet, als ich hergekommen bin, dass ich jetzt so einen Argumentationsleitfaden quasi kriege oder beziehungsweise noch genug Material, um mir Gedanken darüber zu machen. Zum Thema Geheimdienst ausklammern, hätte ich jetzt eigentlich spontan, wäre ich mit dir gewesen. Ich meine, warum soll ich einem Geheimdienst meine Daten geben? Aber dann auf der anderen Seite hat er dann trotzdem recht. Erstmal, solange der Geheimdienst einfach nur irgendwelche unbekannten Leute sind, kann es mir egal sein, ob die jetzt Nacktbilder oder Dickpics oder weiß ich was von mir haben. Aber sobald so Dinge wie Geheimdienstkontrolle da reinkommt und ich jetzt zum Beispiel irgendwie den Geheimdienst kontrollieren soll, der aber sagt, haha, ich habe diese Nacktfotos von dir, guck mal lieber nicht so genau hin, was wir hier machen, dann wird es natürlich ein Problem. Dann sind es aber auch keine Unbekannten mehr, dann sind es halt, ist es mein Gegenspieler quasi. Dann ist dieses Machtgefälle irgendwie ein ganz anderes. Aber so ganz abstrakt, solange es Unbekannte sind, die keinen Einfluss auf mein Leben haben oder ich mich auch nicht um deren Machtgefüge da irgendwie schere, dann ist es eigentlich egal. Das klingt halt so ketzerisch, aber es ist irgendwie so, auf dieser abstrakten Ebene ist es, glaube ich, wirklich so. Nee, aber es ist, ich glaube, viele von uns hatten auch dieses Problem, einfach wenn man, wie du es am Anfang ja gesagt hast, wenn die Leute sagen, ja, ist mir egal, wer da meine Daten hat, das, ich habe nichts zu verbergen, dass man einfach so nicht diesen direkten Approach quasi hat, sondern man holt irgendwie nochmal aus, so wie du es jetzt ja gemacht hast. Also vielen Dank dafür.
Danke.
Check. Ja, also danke nochmal für den Vortrag. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich wollte mal deine Meinung wissen bezüglich Donald Trump als US-Amerikaner.
Donald Trump und was?
Ja. Wie du die Sache siehst, weil in Europa wird er eigentlich als untragbar wahrgenommen. In den USA wird sein Verhalten sehr geschätzt und als sehr authentisch dargestellt, beziehungsweise von Amerikanern so interpretiert. Ich würde gerne mal wissen, wie du persönlich die Sache siehst.
Also ich denke, das hat erstmal wenig mit meinem Vortrag zu tun.
Du hast davon gesprochen, dass Leute sich eine Maske aufsetzen, um sich zu verstecken.
Ja, also
hat vorhin ja gerade auch die Situation gesprochen.
Also ich denke, dass jeder trägt eine Maske, auch so quasi du jetzt und auch ich und jeder hier. Ne? Man kann nicht verhindern, dass wenn man vor andere Leute tritt, dass man diese Maske anzieht. Es ist einfach automatisch. Man versucht vielleicht, das echte Selbst zu präsentieren, aber auch denn, man versucht, eine ideale Selbst eigentlich zu zeigen, wo man denn bestimmte Schwächen versteckt. Und mit Trump, also das ist eine ganz komplizierte Geschichte und es gibt auch viele Probleme in Europa. Also wir müssen dann nur nach Frankreich schauen momentan und wir sehen, dass Le Pen ist im Rennen, ne? Also sie ist Nummer 2. Und hier in Deutschland haben wir die AfD und das ist auch ziemlich problematisch. Also die sind in fast jeden Landtag jetzt gekommen, in den letzten, wo Landtagswahlen in den letzten 5 Jahren stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, was man da machen kann, was die Leute wollen. Und ja, ich will auch jetzt nicht irgendwie meine politische Meinung zu viel preisgeben. Also ich finde es doof, was da passiert, aber ich will nicht spekulieren, warum und weshalb. Sorry.
Privatheit.
Ja, Privatheit ist wichtig.
Das ist ja sehr authentisch eigentlich, wie wir hier rüberkommen.
Ja, danke für deinen Vortrag. Ich wollte noch an die Diskussion anschließen, die wir gerade hatten zum Thema Geheimdienste und was die für Daten über einen haben und ob das was Schlimmes ist. Und wir haben ja gerade gesehen, dass Aggregation und Verzerrung durchaus schlimme Effekte haben können. Und wenn solche Dienste entsprechende Datenmengen sammeln können, ja aufgrund von Verhaltensmustern, die zufälligerweise denen entsprechen, die da eingespeichert sind, wie wir es ja gesehen haben, können durchaus ja schon negative Effekte auf mein privates Leben passieren, ne? Bis zur Zerstörung meiner Identität und Existenz.
Ja.
Deswegen würde ich eben nicht sagen, dass das egal ist, ob diese Daten gesammelt werden oder nicht, weil sie aggregiert werden.
Nein, mir ist es nicht egal. Also ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Also es ist nicht mehr egal, aber die Leute, die kommen und mit denen ich argumentiere, die sagen, das ist mir egal.
Genau, das stimmt. Aber das
in erster Näherung haben die mehr oder weniger recht, weil
es ist nicht
der
offensichtlich.
Fall, wovon du sprichst, ist eher eine seltene.
Das stimmt. Ja, deswegen, man kennt keinen persönlich, dem das passiert ist.
Ja, ne? Aber man kennt Leute, ne, die bei Yahoo waren und jetzt ihre ganze Daten irgendwo im Internet schwimmen. Somit kannst du schneller die Leute erreichen. Ne? Hast du vielleicht ein Konto bei Yahoo? Ja, dann bist du davon betroffen. Warst du bei Adult Friend Finder? Ja, die haben versprochen, dass sie würden die ganze Daten schützen, aber die haben eine ganz schwache Verfahren benutzt, um die Passwörter zu schützen. Jetzt siehst du dann ganz blöd aus, ne? Also ich denke, man muss wirklich Argumente bringen, die Leute direkt treffen. Und wenn man die einmal auf unserer Seite sind, dann kann man dann weiter argumentieren und erklären, warum das dann halt wichtig ist, dass auch wenn man nichts zu verbergen hat, man schickt eine E-Mail an jemanden, der vielleicht politisch aktiv ist. Und anhand dieser Verkehr bist du auch plötzlich verdächtig. Aber das sehen die Leute nicht sofort. Und ich denke, man kann nicht im ersten Moment mit solchen Argumenten anfangen, weil man verliert die Leute. Man hat nur wenig Zeit, um die Leute wirklich zu überzeugen, dass sie ein Interesse haben sollen. Sonst schreiben die uns ab. Wir spinnen, wir tragen alle Aluhüte. Also wir müssen die Leute schnell erreichen. Und ich habe versucht jetzt ein paar Argumente zu geben, wo man die Leute schnell erreichen kann, sodass die erstmal auf unserer Seite sind.
Aber das Yahoo-Argument, finde ich, zielt noch nicht, weil selbst wenn die Leute wissen, dass ihre Daten von Yahoo jetzt irgendwo im Internet kursieren, ja, selbst dann finden die das ja nicht schlimm. Weil es immer noch keine Auswirkungen hat. Also meiner Erfahrung nach ist, dass die Leute sich in dem Moment aufregen, wo es entweder wehtut oder Geld kostet. Und beides tut es nicht.
Ja, erstmal auch danke für den Vortrag, fand ich sehr gut. Hat mir auch an vielen Stellen wieder ein bisschen Munition gegeben für die Diskussion. Was ich noch interessant finde und was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist zum einen, dass das vielleicht das negative Potenzial an Daten oder persönlichen Daten immer eher indirekt zurückkommt. Sprich, wenn irgendwie Daten liegen, der Schaden wahrscheinlich erst sehr viel später eintrifft. Das heißt, das wirkliche Potenzial, was irgendwie dahinter steckt, meistens gar nicht bewusst ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kommunikationsproblem. Das heißt, Leuten bewusst zu machen, was ist das Potenzial, was passieren kann? Und das kann was Einfaches sein, von Spam bis hin zu Identity Frauds oder was auch immer. Und ich glaube, das ist ein Problem. Was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist, was vielleicht hier auch gar nicht so mit, nicht hundertprozentig dazugehört, auch was ich irgendwie gerne dazu erwähne, ist, dass man versucht auch durch sein eigenes Verhalten andere Leute nicht dazu zu bringen, auch Daten zu teilen oder Daten mit Firmen zu teilen. Sprich, was viele Leute halt machen, ist indirekt andere dazu anzustacheln, auch selbst ihre Daten irgendwie bei Services freizugeben. Indem man halt selber sagt, zum Beispiel, meine Partys werden halt nur Leute eingeladen, die auch auf Facebook sind oder so. Ja, auch dummes Beispiel, aber es machen durchaus Leute. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Punkt, den man gut damit einfügen könnte, zu sagen, ihr könnt auch selber allein schon durch simple Verhaltensweisen auch das reduzieren letztendlich. Und das ist auch sowas wie, ich kann zum Beispiel, wenn ich sage, ich will nicht alle meine Freunde verlieren, weil wir haben ja oft keine Wahl. Wenn wir sagen, ich lösche Facebook, dann verliere ich eine Menge Kontakte. Aber ich kann zumindest jedem noch eine zweite Möglichkeit über Streamer oder andere Messenger anbieten. Ja, und dann hat wenigstens die andere Person die Wahl.
Mhm. Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt, danke.
Also auch danke von mir. Und das mit dem Betroffensein ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich glaube, dass das größte Problem liegt. Ich habe vor einer Weile auch mal zum Beispiel einen Beitrag, aus der Last Week Tonight Show, da wurde Edward Snowden auch interviewt und da ging es auch darum, hier alles, was du gesagt hast, das erreicht die Leute alle gar nicht. Und da sind die dann am Ende drauf gekommen, so, ja, okay, wir müssen den Leuten das eben klar machen. Wenn du das und das benutzt, dann können die alle deine Dickpics sehen. Und dann auf einmal war es für die Leute wieder interessant. Zu dem Leitfaden wollte ich noch gesagt haben, also wenn ich mit Fremden irgendwie über dieses Thema diskutiere, mache ich manchmal auch so dieses, ach, du hast ja nichts zu verbergen und es ist dir egal, wenn die Leute alle deine Informationen haben, so, dann gib mir doch mal kurz deine Brieftasche, ich würde noch mal ganz gerne kurz mal da durchgehen und dann...
Ja, aber das ist anders, ne? Also,
klar,
wenn die Firma deine Daten hat, ne, die sind Unbekannten, die haben halt keine Macht über dich. Wenn du da reinschaust, dann siehst du vielleicht Bilder, die du gar nicht sehen sollst, ne? Da sind vielleicht Nachbilder auf dem Handy.
Klar, und, aber es geht. Und
du darfst das nicht sehen, aber jemand, der total wild fremd ist, dieser Mensch hat in der Regel keine Macht über deine Freunde. Du aber schon. Also sie hat doch was zu verbergen. Zwar von dir, aber nicht von einer großen Firma, die eigentlich nur Geld verdienen will. Weil es ist nicht in der Interesse der Firma, diese Nachbilder im Internet kursieren zu lassen. Die wollen eigentlich deine Freunde als Kunden behalten. Hm, wenn sie die Vertrauen verliert, dann ist sie nicht mehr Kunden bei ihnen.
Klar, es ging auch jetzt mehr um die Diskussion, also wenn man halt mal mit Fremden darüber diskutiert, wenn man mit Freunden darüber diskutiert, ist das natürlich wieder auf einer anderen Ebene, weil man eben weiß, wie die heißen oder so. Aber gerade bei Fremden ist es eben, gib mir doch mal deine Brieftasche, dann weiß man eben auf einmal viel, würde man viel mehr wissen. Die meisten machen das ja gar nicht erst. Einfach nur, also je nach Situation ist das eben auch eine Möglichkeit, einfach nur das Bewusstsein zu schärfen. Ich will ja nicht die Brieftasche von dem haben und da wirklich durchgucken, sondern einfach nur erstmal erregt das eben die Reaktion, dass die Leute das erstmal nicht wollen. Und dann kann man darauf aufbauen, ja, das ist ja bei anderen Sachen eben vielleicht auch eine gute Reaktion und darüber weiter ins Gespräch kommen.
Also ich es ist genau gegen diese Argumentationskette, die ich jetzt versuche zu kämpfen. Also ich finde, dass man verliert mit dieser Argumentationskette. Man darf damit gar nicht anfangen, weil die Leute blockieren dann sofort. Weil die geben dir Unrecht. Aus dem Grund, was ich eben gesagt habe. Weil du bist anderes als die Firma. Die Firma hat andere Interessen. Du kannst deine Freunde verletzen. Und die sehen das nicht und dann hören die nicht mehr zu. Also.
Okay. Ich. Ja. Nee, ist okay. Also, ich. Ist natürlich auch ein valides Argument. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und die andere Sache, letztes kurz hatte ich noch als Frage. Wir hatten das ja gerade schon erwähnt, dass halt viel von den gesammelten Informationen in der Regel erstmal gar nicht interessant sind, sondern eben irgendwann später. Also zum Beispiel, wenn man irgendwann mal in die Politik geht, dann können Informationen ja irgendwie als Kompromat verwendet werden. Wie stehst du dazu? Kann man das irgendwie als Argument nehmen, so eben auch nach dem Motto, ja,
das Internet vergisst nichts. Und wenn du irgendwann mal in die Situation kommst, dann kann dich das eben irgendwie schlecht zu stehen kommen.
Ich denke, man kann das verwenden, aber ich würde das dann anderes ausdrücken. Ich würde sagen, dass zum Beispiel dein Sohn geht in der Politik oder deine Tochter. Weil die meisten Leute haben nicht vor, politisch aktiv zu sein. Aber die Leute haben vor, dass ihre Kinder was Großes schaffen. Und wenn du zeigst, dass die Kinder würden dadurch verletzt, dann plötzlich erreichst du die Leute und die gehen ein bisschen vorsichtiger damit um, weil die wollen ihre eigenen Kinder schützen. Die meisten Leute sehen sich nicht als Held. Die sehen sich nicht als der nächste Edward Snowden oder als irgendwelche Politiker. Also man muss die dann wirklich treffen, wo es weh tut. Und das ist, wo die Hoffnung liegt. Und die Hoffnung liegt in den Kindern.
Ich möchte mich jetzt auch erst nochmal für das argumentative Arsenal bedanken, das du jetzt mit deinem Beitrag geliefert hast. Habe aber jetzt auch praktisch eine Frage direkt dazu. Also der rote Faden, den ich jetzt in dem Vortrag gesehen habe, der dreht sich ja letztlich darum, wie kann ich Leute, die sich nicht so sehr dafür interessieren, dazu bringen, sich dafür zu interessieren. Und meine Frage ist jetzt, zielt das jetzt, also im Kontext von diesem Vortrag, mehr auf das Private oder auf das Politische ab? Das Private wäre für mich, dass ich die Leute davon überzeugen möchte, dass sie anfangen, ihre E-Mails zu verschlüsseln, dass sie anfangen, sich dafür zu interessieren, wie sie ihre Daten wo teilen und so weiter. Was ja Sachen sind, die sicherlich für diese Menschen gut sind, wenn sie das tun, die aber mich letztlich nicht betreffen, weil es mich ja letztlich nicht interessieren kann, wie wildfremde Leute mit ihren Daten umgehen. Auf der anderen Seite steht dann eben das Politische, dass die Leute eben anfangen, sich auch in der Öffentlichkeit dafür einzusetzen, dass eben bestimmte Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und so weiter. Also in welcher Sphäre bewegt sich jetzt diese Argumentationskette?
Also es geht erstmal darum, dass man will die Leute für das Thema interessieren. Und wenn die das dann einmal wichtig finden, dann vielleicht würden die nicht auf der Straße gehen und für Privatheit kämpfen, aber beim nächsten Wahl würden die vielleicht überlegen, naja, also die CDU hat eigentlich eher kein Interesse an meiner Privatsphäre. Also ich wähle dann halt vielleicht SPD. Auch wenn SPD nicht so viel besser ist, also es ist schon eine Rück nach links, ne? Okay. Und ich denke, man gewinnt auch da. Also wir mussten nicht alle Leute plötzlich dann politisch aktivieren, aber wir mussten dann in der großen Bevölkerung so eine kleine Schritt machen. Und eine kleine Schritt, wenn 80 Millionen Leute einen Schritt nach links machen, das ist ein riesiger Schritt, alles zusammen.
Das kann man auf jeden Fall, da kann man nichts gegen sagen. Also das dafür danke erstmal. Aber jetzt komme ich doch noch dazu, dass ich eine etwas ketzerische Frage stellen möchte. Nämlich, es geht ja dann hier schon ein wenig um das Politische und die Folie, die ja gerade noch stehen geblieben ist, ist Datenschutz. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, inwieweit Datenschutz eigentlich mit den Argumenten zu tun hat, die du hier irgendwo geliefert hast. Also ein Beispiel, was du ja jetzt beispielsweise angebracht hast, sind die Datenlags bei Adult Friend Finder oder Yahoo und so weiter. Und in diesem Kontext ist es ja letztlich vom Datenschutz völlig losgelöst, denn die Daten sind da ja eigentlich ja zumindest richtlinienkonform geschützt worden. Sie sind eben nur dann von Kriminellen gestohlen worden, was ja dann eben Dinge sind, gegen die Datenschutzrichtlinien nicht direkt helfen können. Hilft diese Argumentation dann eigentlich auf der Ebene überhaupt oder ist das dann vielleicht etwas, wo man nochmal ansetzen müsste, um dann eben die Leute, die man dann interessiert hat, eben nochmal mit den Argumenten zu versorgen, die an der Stelle vielleicht noch weiterführen?
Also mein Ziel ist quasi, die Leute zu aktivieren, dass sie dann ihre Daten nicht so schnell preisgeben. Und wenn die das machen, es geht nicht darum, dass man einen anderen Dienst aussucht, was bessere Datenschutzrichtlinien hat, sondern die Daten gar nicht preiszugeben. Und ich denke, da hat man dann schon gewonnen, wenn man die Leute dazu bringt, häufiger zu überlegen, häufiger Nein zu sagen, nicht die Deutschlandkarte oder Payback-Karte zu nutzen und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage wirklich beantwortet hat. Vielleicht kannst du das nochmal fragen.
Okay, ja, also meine Frage ist eben sozusagen, also ich würde jetzt vermuten, wenn ich jetzt jemand wäre, der sich bisher nicht für Datenschutz interessiert und jetzt gibt mir jemand ein Beispiel, hier sind Daten von Yahoo gestohlen worden und das war schlimm und auch wenn ich jetzt kein technisches Verständnis habe, würde ich dann vielleicht erstmal fragen, ob eine Richtlinie zum Datenschutz dagegen geholfen hätte. Gut, du sagst jetzt, du möchtest die Leute jetzt eher privat aktivieren. Und dann ist natürlich der Zusammenhang sofort klar zwischen dieser Aussage und der anderen. Also das war einfach die Frage, die ich gewissermaßen hatte, in welche Richtung es zielte. Aber die ist damit schon gut beantwortet. Also okay. Danke dafür.
Danke.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich fand es interessant, dass du ihn nicht aus der technischen Sicht aufgezogen hast, sondern aus der persönlichen. Aber was
kann ich aber auch machen? Vielleicht ein anderes Mal.
Vielleicht beim nächsten Mal. Jedenfalls, was ich noch anmerken wollte, war, dass mir fehlte noch ein bisschen die, also etwas anderes als die persönliche Ansicht ist, sondern auch, wie es eigentlich ist für eine ganze Bevölkerung, wie die langfristigen Aussichten sind, wenn nicht Maßnahmen getroffen werden, um die Privatsphäre von einzelnen Leuten zu gewahren. Und das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, wenn man das von sich aus betrachtet. Aber ich finde, in der Vergangenheit haben wir genug Beispiele von Regimes gesehen, bei denen einfach einer breiten Bevölkerung bewusst war, dass sie bewacht werden und die sich dementsprechend anders verhalten haben, als wenn sie es getan hätten, wenn es ihnen nicht bewusst wäre. Ich selber bin in der Ukraine geboren worden. Ich habe mit vielen Menschen geredet, welche aus der UdSSR kommen. Und das Bild, was ich davon habe, ist, dass vieles, was wir für heute für selbstverständlich finden, war da einfach nicht möglich gewesen. Man hat Bücher heimlich unter Freunden ausgetauscht. Man konnte sich nicht sicher sein, was man anderen Leuten geteilt hat, selbst dem eigenen Ehepartner, dass das privat bleibt. Teilweise wurde man einfach von Arbeitskollegen ausspioniert und die Daten dafür an die Regierung verkauft. Und die Folgen dessen sind katastrophal gewesen. Diese Regimes mögen heute nicht mehr existieren, wie zum Beispiel die DDR. Aber ich glaube, dass wenn wir halt eben da nicht aufpassen, dass wir womöglich selber in ein solches Regime gleiten könnten.
Also ich stimme zu, wir müssen sehr vorsichtig sein. War da eine Frage auch drin? Ich denke nicht.
Nein, das war einfach nur eine Bereicherung von den Aussichten, die hier gestellt wurden im Vortrag.
Danke.
Auch ja, danke von mir. Ich möchte auf deinen Punkt zurückkommen. Du hattest die Firma erwähnt, die die inhaltlichen arbeitenden Mitarbeiter hat und das Marketing für das Face zum Customer, also um die Normalsterblichen zu erreichen und die Awareness für die Firma ja auch dann hochzuholen.
Ja.
Wenn man sich von der technischen Seite nähert, erreicht man nicht so viele Leute, wie wenn man die Marketingseite bedient, die alle Bäbä finden. Die Frage ist, wie würdest du, sage ich mal, deine Argumentation dient ja auch Leuten, das beizubringen. Das ist ja ein Marketing in einer Form. Wie würdest du es grundsätzlich beurteilen, wenn man sagt, man muss vielleicht auch die Leute da abholen, wo sie stehen, wie zum Beispiel meine Nachbarin mit 68, die gerne Facebook machen möchte und dann sagt, kannst du mir helfen? Und dann kläre ich sie natürlich auf und habe sie von der Payback-Karte abgehalten, aber Facebook ging nicht. Also sie nutzt Facebook, aber vorsichtig. Sie hat aber auch Angst. Und diese Angst macht das nicht besser. Also sie wird nicht offener für den Datenschutz, wenn sie in Angst lebt. Trotzdem, durch die Bewusstheit entsteht diese Angst. Und diese Argumentation über die Privatheit, die hat ja so weit von, da bricht jemand bei mir ein. Und da weckt man ja auch Ängste, die nicht aus der Technik kommen, weil man es nicht versteht, sondern aus dem Bedrohung des eigenen Lebens. Und dann möchte man sich nicht damit beschäftigen. Mhm. Vielleicht sollte man dann auch mehr Hinweise geben, wie man denn Leuten Hilfe gibt, ihre Daten zu löschen, die schon irgendwo sind. Wie man denn bei der Schufa zum Beispiel Einträge wegkriegt oder wie man Daten, Konten löscht. Das, glaube ich, wäre vielleicht auch ein Zugang für die Leute. Wie stehst du dazu? Ich meine, die Argumentation ist super, die benutze ich auch, aber es ist halt einfach nicht in deren Lebenswirklichkeit.
Also ich finde deinen Punkt gut. Also man kann so argumentieren, aber ich denke, man muss erstmal die Leute abholen und überzeugen, dass Privatheit doch wichtig ist. Und wenn die sagen, ja, okay, ich finde, dass Privatheit wichtig ist, wie kann ich mich schützen? Genau in dem Moment kann man halt eigentlich deine Argumentationskette einbringen und sagen, ja, okay, man kann überlegen, Daten zu schützen und Daten erstmal gar nicht preiszugeben und so weiter und so fort. Also ich denke, quasi das, was du vorgestellt hast, ist das der nächste Schritt. Und ich.
Du hast eben versucht, oder hast eben gesagt, man muss über die Kinder zum Beispiel drangehen. Das finde ich auch schon ein hartes Marketing. Zu sagen, hör mal, deine Kinder haben einen Schaden davon. Das ist völlig gerechtfertigt. Aber da bist du auch schon auf einem Niveau, was übergriffig sein könnte, je nachdem, wen du vor dir hast. Nur um diese Argumentation durchzubringen. Die Frage ist, gibt's was Sanfteres? Ja, einfach um auch das nahe zu bringen, das Interesse zu wecken. Musst du ja, aber nicht über Angst. Das finde ich schwierig. Ich finde, das Marketing sollte auch, keine Ahnung, ein schönes Joghurt-Wochenendgefühl erzeugen. Muss es ja, damit irgendwas passiert. Die Leute kaufen ja nur, wenn sie es gut finden. So, und du möchtest, dass sie das kaufen. Sie möchtest, dass sie kaufen, dass sie diese Awareness haben, dass sie Daten, Privatheit, all das schützen möchten. Und dann entsteht auch der politische Bedarf langfristig, denke ich. Dass die Leute das fordern, ne, weil sie es verstanden haben. Nur ich glaube, man muss noch mal weiter in die Einfachheit gehen.
Danke, ja. Man soll nicht nur Angst machen. Ich finde das schon richtig, aber letztendlich, es geht darum, was alles denn schief gehen kann. Also,
und Angst ist effizient.
Also es würde mich sehr interessieren, wie man denn doch argumentieren könnte, ohne irgendwie Ängste zu erwecken. Also vielleicht habe ich das dann so ein bisschen gemacht. Ne? Also ich habe erstmal beschrieben, warum halt Privatheit wichtig ist. Man braucht das für die Selbstentwicklung. Wenn man Privatheit hat, kann man in sich gehen, kann man dann tatsächlich üben. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man beobachtet ist, dann übt man nicht mehr. Plötzlich steht man auf der Bühne.
Richtig.
Und man kann sich dann halt nicht verbessern. Also diese Argumentation ist sehr konstruktiv. Es erweckt eigentlich nur Angst, dass, okay, ich habe keine Privatheit, aber es ist nicht, es ist eher so, okay, ich schätze das. Also es bietet mir diese positive Dinge an, wenn ich dann halt Privatheit habe. Also vielleicht ist das dann eine Art und Weise, ein bisschen da zu argumentieren.
Aus der persönlichen eigenen kleinen Zelle quasi die Leute dann
abzuhören.
Aus der persönlichen eigenen kleinen Zelle. Der eigene Gewinn, den sie davon haben, ja? In der Privatheit überhaupt. Das wäre so das
Ich versuche nur auf deinen Kommentar zu reagieren, was ich sehr gut finde und schätze und wo ich mich nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und spontan, so der erste Hälfte meines Vortrags, denke ich, passt so ein bisschen dazu. Ne? Also warum ist es denn halt wichtig? Also es gibt zum Beispiel diese vier Eigenschaften. Eigenverantwortlichkeit, emotionale Entlastung, Selbstevaluierung und geschützte Kommunikation, alles wichtig. Oder alles, was man nur haben kann, wenn man halt Privatheit hat. Und das einzige so quasi Traurige daran ist, wenn man keine Privatheit hat, ist, dass man diese Sachen nicht machen kann. Also erweckt vielleicht doch nicht so viel Angst wie deine Identität wird geklaut oder sowas.
Ganz kurz zu der Angst. Ist mir jetzt auch dann gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass wir eigentlich da nur mit Angst argumentieren und mit den bösen Sachen. Es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie mit positiven Sachen argumentieren können. Das wäre mir auch lieber, aber wir sind marketingtechnisch zieht halt Angst am besten. Mit Angst verkauft man uns Versicherungen, mit Angst verkauft man uns Waffen, mit Angst verkauft man uns Antivirus-Software, mit ja, ist halt die Frage, ob wir nicht schon alle irgendwie so drauf gepolt sind, dass nur noch das funktioniert. Das müsste man sich fragen. Aber es stimmt, wäre mal auch ein Ziel, nach positiven Sachen zu suchen.
Ja, ich finde nicht, dass du mit Angst argumentierst. Du stellst dieser Angst eigentlich Aufklärung gegenüber, indem du diesen Begriff Privatheit verständlich machst, indem du den Menschen genau sagst, um was geht es hier? Was ist auf der Waage? Und diese Art der Argumentation, der Bildung, ist eigentlich das genaue Gegenmittel gegen die Angst. In dem Moment, wo ich ein besseres Verständnis für die Sache habe, kann ich sie einschätzen, kann ich sie bewerten, kann ich für mich eine Entscheidung treffen und die Angst wird geringer. Insofern, ich finde, du hast einiges an Angst rausgenommen aus den Argumenten, die andere vielleicht sehr viel angstbehafteter bringen.
Ich denke, erstmal war da. Sorry.
Ja, der Unterschied ist natürlich, es ist schwer, nicht mit Angst zu argumentieren, wenn wir Privatheit hatten und die jetzt in Gefahr ist. Das heißt, wenn wir gerade dabei sind, etwas zu verlieren, dann und eigentlich wir nur zu dem Zustand zurück wollten, den wir schon immer als natürlich empfunden haben, dann ist es schwierig, nicht mit Angst zu argumentieren, weil das ist ja nur eine Verlustangst, die wir alle da spüren, die ich auch spüre. Deswegen
ja.
Schwierig.
Also ich stimme da im Grunde genau dem Vorredner hier zu, aber ich möchte das vielleicht nochmal als Frage formulieren. Gibt es denn überhaupt so etwas wie einen, sagen wir mal, Selbstbestimmungspopulismus, wo so eine Ästhetik hintersteht? Also es ist ja so, politischer Populismus funktioniert ja meistens eigentlich über eine Ästhetik. Zum Beispiel konservativer Populismus funktioniert über ein Familienbild. Ja, ich habe das Bild von einer Familie, die am Tisch sitzt und alle haben sich lieb. Oder die grüne Politik zum Beispiel ist vor allem, hat in Deutschland eben Einzug gehalten über Bilder von Wäldern und von Seen. Und das ist immer was Positives, was man damit verbindet. Was ich jetzt vielleicht mal als Frage in den Raum stellen möchte, ist, gibt es etwas, was wir also verbinden können, jetzt rein von dieser Marketing-Ästhetik her, mit diesem Konzept der Informationsselbstbestimmung, was die Leute dann eben denken lässt, ja, das will ich haben, das will ich sowieso haben. Und jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Und deswegen interessiert mich jetzt diese Informationsselbstbestimmung auch.
Ja.
Was möchtest du damit erreichen? Weil damit verkaufst du auch die Rentner. Und diese ersten Leben dran.
Bei den schönen Bildern, die du meintest, gab es halt auch immer das Gegenteil. Die Grünen haben auch mit dem Super-GAU geworben und mit den ölverseuchten Vögeln und mit dem Waldsterben. Und weiß ich, es gibt halt immer diese Dualität da. Und ich weiß nicht, der Idealzustand, was mit den schönen Wäldern und den schönen Landschaften, ist halt sehr unspektakulär bei diesem Thema. Ne? Dann ist es halt am besten, wenn nichts passiert bei diesem Thema, wenn alles in Ordnung ist und du nichts davon merkst. Das ist ja dann grundsätzlich in der IT so, ne? Wenn irgendwie alles funktioniert, kriegt es keiner mit und erst wenn es kaputt geht, dann fällt den Leuten auf, dass da ja irgendwie was hintersteckt, noch irgendwelche Strukturen. Also ich glaube, da hat man einfach dieses grundsätzliche Problem.
Also ich bin der Meinung, dass ein solches Bild schon versucht wurde zu zeichnen. Also vielleicht ist das untergangen unter den anderen Argumenten, aber Teile von den positiven Beispielen waren jedoch, dass man selbst oder deine eigenen Kinder sich frei entfalten können, dass diese halt eben kreativen Tätigkeiten nachgehen, dass sie singen können, dass sie malen können, ohne großartig Angst zu haben oder Selbstzensur betreiben müssen. Und vielleicht auch noch währenddessen halt eben selber lernen, wie sie Privatsphäre andere respektieren. Nämlich indem sie zum Beispiel nicht allzu sehr in die andere eindringen. Oder zum Beispiel lernen, was sie gerade getan haben, halt eben vielleicht besser gemacht sein könnte. Dass halt eben es ein gegenseitiges Respektieren da in dem Sinne gibt. Deswegen bin ich da nicht der Meinung, dass kein solches Bild hier vorgekommen ist im Vortrag.
So, dann vielen, vielen Dank an euch für die sehr interessanten Kommentare. Und das meine ich wirklich. Es war eine sehr schöne Diskussion und ihr habt dann viele gute Punkte gebracht. Und ich habe was für die nächsten paar Tage zu überlegen und wahrscheinlich eher Wochen und Monate. Also, Dankeschön.